Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es ist jetzt die 85. Folge schon und bald haben wir dann die 100. Das ist gar nicht mehr weit weg.
15 Sendungen, habe ich schnell gerechnet.
Ja, von mir aus auch einen ganz herzlichen, schönen guten Tag heute im Januar. Und wir denken, wir müssen uns in diesem Monat nicht nur kalt anziehen, weil es draußen kalt ist, sondern weil sich dieses Jahr ja auch so einiges geändert hat
bezüglich
Gesetzen und noch mehr auf uns zukommt.
Uns innerlich warm anziehen, denn die Spuren im Internet, die werden immer sichtbarer und es gibt natürlich immer mehr Leute, die wollen diese Spuren nutzen. Und da ist natürlich auch einer, der so den gleichen Vornamen hat wie wir, der will gerne, besonders gerne an diese Sachen ran.
Ja, es ist aber nicht nur in Deutschland so, ganz Europa scheint da irgendwie aufzurüsten und die EU, so gern wie ich das Thema eigentlich früher hatte, muss ich sagen, das, was sich da jetzt tut und was die da für Vorgaben machen und wo die sich einmischen, da fange ich jetzt plötzlich an daran zu zweifeln, ob es wirklich gut ist, an solchen Moloch auch datenmäßig zu unterstützen.
Es geht dabei um das Anonymisieren, also anonym im Internet sich zu bewegen, was natürlich vom Staat eigentlich gewollt ist. Wir werden das gleich auch noch hören. Was aber andere gerne wieder verbieten würden.
Dazu habe ich aber schon vor einigen Monaten mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar gesprochen. Und wir haben da etwas herausgeschnitten, weil es nach wie vor aktuell ist und noch aktueller geworden ist eigentlich. Anonymisierungsdienste, was heißt denn das nun wieder? Wenn wir im Internet sind, sind wir nicht anonym. Wir sind zurückverfolgbar, man kann feststellen, wer wann wo online ist und worauf zugegriffen hat. Es gibt aber einen geförderten, von der Bundesregierung geförderten Dienst, der in den letzten Jahren etwas entwickelt hat, nämlich Software, die auf Servern läuft, auf sogenannten Proxys. Da kann man dann die Daten so durcheinander bringen, dass sie nicht zurückverfolgt werden können.
Das heißt also die IP-Adressen? Oder?
IP-Adressen und alles, was sonst noch ist.
Das wird durcheinander gewürfelt?
Gemischt, miteinander gemixt und hinterher wieder in die richtige Reihenfolge gebracht. Aber von hinten kann man durch dieses Wirrwarr nicht mehr durchgehen. Mhm. 2003 wurde bei der Uni Regensburg, die mitentwickelt hat an diesem Projekt, ein Server beschlagnahmt vom BKA. Hinterher wurde es als rechtswidrig klassifiziert. Mittlerweile ist es wieder zu Beschlagnahmen gekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, Ende des Jahres läuft die Förderung dieses Projektes aus. Dann wird es überführt in einen Regeldienst, der dann auch bezahlt werden muss. Ist die Frage, ist das rechtens? Und wenn ich daran teilnehme, darf ich das? Habe ich irgendetwas zu befürchten? Können jetzt auch Kriminelle diesen Dienst benutzen und irgendetwas Böses tun? Und dazu haben wir unseren Bundesdatenschutzbeauftragten, Herrn Peter Schaar, in der Telefonleitung. Ich begrüße Sie schön.
Guten Tag.
Herr Schaar, Sie haben meine Einführung gehört. Ich bin also sehr unsicher. Ist dieser Anonymisierungsdienst rechtmäßig? Darf der so etwas als Dienstleistung anbieten, dass ich unsichtbar quasi im Internet surfe?
Die Antwort heißt ohne Einschränkung ja, das ist rechtmäßig. Man muss sogar sagen, dieser Dienst folgt einem gesetzlichen Gebot, nämlich dass Dienste im Internet, wenn möglich, auch anonym oder unter Pseudonym genutzt werden können sollen. Das sagt das Teledienste-Datenschutzgesetz schon seit Jahren. Und diejenigen, die dieses Projekt entwickelt haben, also die Uni Regensburg und Kolleginnen und Kollegen vom Schleswig-Holsteinischen Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz, haben versucht, diese gesetzliche Norm mit Leben zu füllen. Und als Nutzer macht man sich natürlich nicht strafbar oder verhält sich irgendwie rechtswidrig, wenn man einen solchen Dienst in Anspruch nimmt.
Und warum werden die Server stillgelegt?
Ja, manchen Strafermittlungsbehörden sind diese Anonymisierungsserver und auch diese gesetzlichen Gebote ein Dorn im Auge.
Also
weil sie deren Arbeit in gewissem Umfang möglicherweise erschweren können.
Ja, ja. Also Geheimdienst und solche Leute.
Also auch Geheimdienste mögen Anonymisierungsdienste nicht. Das ist völlig klar, weil bestimmte Spuren über Anonymisierungsdienste verwischt werden können, die man ansonsten im Netz hinterlässt. Aber genau das ist ja gewollt, auch durch den Gesetzgeber, durch die Vorgaben im Telediensteschutzgesetz und im Übrigen auch im Mediendienstevertrag der Länder, dass nämlich der Betroffene eben nicht vollständig kontrollierbar sich im Internet bewegen muss, sondern wenn er sich schützen will, das auch können soll.
20 Terabyte Traffic kann anonymisiert werden, 4000 Benutzer gleichzeitig bei dem momentanen Stand der Dinge. Was geschieht denn jetzt, wenn man über einen solchen Dienst kriminelle Verabredungen trifft, wenn man darüber Kinderpornografie herunterlädt oder ähnliche Sachen macht? Dann würde doch so etwas, was ja durch den Gesetzgeber irgendwo legitimiert ist, dazu helfen, dass man die eigenen kriminellen Tätigkeiten verschleiert.
Das ist völlig richtig, aber wenn Sie zum Beispiel sich in eine dunkle Ecke begeben und dort auch irgendwelches verbotenes Material austauschen, ist es ja genau dasselbe. Das Problem ist ja einfach, dass im Internet einerseits es sehr gut möglich ist, den einzelnen Nutzungsvorgang nachzuvollziehen, also auch zu überwachen. Und auf der anderen Seite können sich Kriminelle diese Anonymität, die man mit gewissem Zusatzwissen erlangen kann, dann auch zunutze machen, um bestimmte Strafverfolgungsmaßnahmen zu erschweren. Und um diesen Konflikt ein Stück einer Lösung zuzuführen, hat man bei diesem Anon-Projekt ja auch eine Softwareänderung eingebaut, die es ermöglicht, gezielt bestimmte Nutzungsvorgänge dann auch, wenn eine entsprechende gerichtliche Anordnung vorliegt, dann nachvollziehen zu können, aber nicht, wie das offensichtlich manche Strafverfolger wünschen, sozusagen jede Nutzung dann auch zu protokollieren.
GPF, eine neue Abkürzung, German Privacy Foundation. Das hört sich gar nicht so sehr deutsch an. Der erste Vorsitzende dieses Vereins ist Burkhard Schröder. Den haben wir am Telefon und dem wollen wir mal fragen, wie geht denn das nun eigentlich, dass wir anonym im Internet surfen können? Schönen guten Tag, Herr Schröder.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Schröder, Tor-Server, was ist das?
Tor ist eine Abkürzung für Englisch The Onion Router, also der Zwiebelrouter. Das ist von einem Amerikaner, Dingeldine Roger, erfunden worden, ein Netzwerk von Rechnern, die miteinander kommunizieren und die gewährleisten, dass die Kommunikation, also die Rechnerkennung vor allen Dingen innerhalb dieses Netzes, nicht mehr nachvollziehbar ist.
Durch die 7 Schalen, die eine Zwiebel hat?
Ja, deswegen wird das auch so genannt. Also jeder Rechner kommuniziert nur mit einer Teilmenge, mit dem nächsten. Und was an Input reinkommt, kann dem Output nicht mehr zugeordnet werden. Und es reicht, wenn ein Rechner in dieser Kette der kommunizierenden Rechner irgendwo steht, auf den die Behörden oder irgendjemand keinen Zugriff hat. Und dann ist die Anonymität eigentlich gewährleistet.
Das heißt also, wenn zum Beispiel in irgendwelchen skandinavischen Ländern so ein Rechner ist, und ich habe hier einen Zugang in Deutschland, der überwacht wird, der kontrolliert wird, wo Vorratsdatenspeicherung greift, wo man riesigen Datenmüll produziert. Und es geht noch über einen anderen Server, dann kann da keiner mehr was mit anfangen?
Ja, die Rechner wechseln auch die Kommunikationslinien zwischendurch, alle 60 Sekunden. Deswegen, wenn man wegen einem Rechner 8000 Verbindungen gleichzeitig offen sind und bei dem nächsten 8000 Verbindungen und die innerhalb, wie am Ameisenhaufen, immer wieder die Zwiebelschalen wechseln, wer mit wem redet, ist also im Nachhinein nichts mehr herauszufinden. Man muss sehen, es gibt ungefähr 900 Tor-Server in der ganzen Welt, davon stehen 200 in Deutschland. Und selbst wenn man alle 200 in Deutschland abklemmen würde, würde das überhaupt nichts nützen.
Wenn ich jetzt an diesem Anonymisierungsverfahren teilnehme, bin ich dann mit Strafe bedroht in Deutschland?
Nein. Warum?
Aber es könnte ja sein, dass das dem Herrn Schäuble nicht gefällt.
Ja, das macht ja nichts. Wenn Herrn Schäuble nicht gefällt, dass ich mit meinem Hund im Park joggen gehe und er möchte ein halbes Jahr später noch ein Bewegungsprofil von mir haben, dann interessiert mich das eigentlich auch nicht. Jeder hat das Recht auf Privatsphäre und jeder hat das Recht, sich unbeobachtet im Internet zu bewegen. Und wenn das irgendeinem Staat nicht passt, dann kann ich trotzdem das benutzen, weil das Internet ja weltweit ist. Und das Tor-Netzwerk hat zum Beispiel dazu geführt, dass chinesische Dissidenten und Bürgerrechtler in China in der Lage sind, mit Tor eben Informationen zu lesen, die sie normalerweise nicht können. Zum Beispiel sind eben alle Wirtschaftsdaten in China gesperrt. Und man kann an China, von China aus also keine Wirtschaftsinformationen aus dem Internet herausziehen. Und das Tornetzwerk hat auch dazu geführt, dass Informationen aus Burma, das eigentlich ganz vom Internet abgeklemmt worden ist, hinausgeschmuggelt worden sind. Das ist vornehmlich dazu da, den Zugriff von Staaten, die Informationen unterdrücken wollen, zu unterlaufen.
Aber man bewundert auch den Mut der chinesischen Server, die mit einem Anonymisierer arbeiten, weil da steht eine ganz empfindliche Strafe wohl drauf.
Ja, ob das nun die Guten oder die Bösen sind, weiß man nicht. Innerhalb des Tor-Netzwerkes geht man davon aus, dass eben auch die chinesische Regierung selber oder auch kriminelle Organisationen Tor-Server, also Exit-Nodes, betreiben. Das kann man nicht verhindern. Das würde aber im Prinzip gar nichts ändern, weil es ja völlig egal, wer die betreibt. Es geht nur darum, ob das Tor-Netzwerk als solches die Anonymität der Nutzer gewährleistet.
Jetzt habe ich gehört, dass ungefähr 90% der deutschen Tor-Server wahrscheinlich geschlossen werden müssen, weil es dem Privatmann kaum zuzumuten ist, was für Auflagen da gemacht werden.
Ja, das ist eine finanzielle Sache. Deswegen hat sich ja die German Privacy Foundation auch gegründet. Es gibt eigentlich zwei Motive. Das erste ist, dass viele Tor-Admins private Geeks sind, die immer wieder mit skurrilen Ermittlungsverfahren überzogen werden, weil irgendjemand etwas Kriminelles gemacht hat und die Strafverfolger eigentlich nur die IP-Adresse haben, und zwar dann vom Tor-Netzwerk, also von dem jeweiligen Server. Und der weiß davon gar nichts. Der kann ja auch gar nicht dahinter schauen, was an Daten rüberläuft. Und dann wird das immer wieder eingestellt. Aber der private Stress muss man natürlich erstmal aushalten. Also unser Tor-Admin, der hat, glaube ich, 4 oder 5 in mehreren Monaten gehabt wegen Kreditkartenbetrug und allen möglichen. Und immer wird es eingestellt. Und es ist eben besser, wenn ein Verein den Kopf hinhält und auch mal den Sachverstand hat. Also wir haben auch mehrere Juristen bei uns im Verein, den Strafverfolgern zu sagen, ihr könnt nicht immer die Briefkästen, diese gelben Schachteln, die könnt ihr nicht immer verhaften, weil dort ein anonymer Brief durchgelaufen ist. Ihr müsst mal richtig ermitteln.
Wie schwer ist es denn für mich, an diesem Tornetz, an diesem Anonymisierer teilzunehmen?
Ich denke mal, man braucht eine Viertelstunde, um zu begreifen, worum es eigentlich geht. Für manche Browser, zum Beispiel für den Firefox, gibt es sogar ein Plugin. Da hat man oben einen Button, wenn man das einrichtet. Und dann kann man entscheiden, ich drücke auf Tor oder ich drücke auf Java Anon Proxy. Tor ist ein bisschen einfacher, weil man nur in den Voreinstellungen etwas verändern muss und dieses Plugin macht es automatisch. Es gibt mehrere Anleitungen für alle Betriebssysteme, es kostet nichts, aber derjenige, der es benutzt, der darf das eigentlich nicht wie ein dümmster anzunehmender Nutzer tun. Wenn man anonym surfen will, aber die Voreinstellungen des Browsers, mit dem man unterwegs ist, so lässt, wie Bill Gates das ab Werk eingestellt hat, dann verrät man allein dadurch schon einiges über sich. Man muss also schon die Kühlerhaube des virtuellen Autos ein bisschen aufklappen und muss sich vergewissern, ob der Motor vorne und hinten ist, ob man 3 oder 4 Räder hat und wo die Bremse ist.
Sieht es beim Firefox besser aus?
Beim Firefox ist besser aus, weil es, soweit ich weiß, der einzige Windows-Browser ist, der dieses Plugin hat. Also ich benutze Linux, ich weiß darüber jetzt nicht so viel. Beim Internet Explorer gehe ich davon aus, dass man dort ein bisschen in den Voreinstellungen herumfummeln muss. Die Erklärung, die ich kenne, die Anleitung, auch für Macintosh, die sind sehr einfach und sind auch gut zu verstehen. Aber wir wissen alle, das größte Computerproblem hat immer 2 Ohren und ist vor dem Monitor. Es gibt aber genug Leute, die man fragen kann. Und wer mit Tor nicht zurechtkommt, der darf uns sogar eine unverschlüsselte Mail schicken.
Aber ich dachte, der muss seinen Rechner ausschalten. Ja, das heißt also, wenn Sie das jetzt so ausdrücklich betonen, normalerweise alle Leute, die mit Ihnen kommunizieren müssen, verschlüsselte Mails schicken.
Nein, so habe ich das nicht gesagt. Wir wollen nur so keine Mitglieder, die nicht verschlüsseln. Die Hürde haben wir schon aufgestellt, weil es irgendwann mal Zeit ist, nach 15 Jahren PGP den Leuten klarzumachen, wenn eure E-Mail in der Steckdose verschwindet, ist sie nicht unsichtbar. Es ist nur eine Postkarte. Und jeder Administrator jedes Rechners, über den diese Mail läuft, kann die lesen. Und die Gesetzeslage ist ja unter Rot-Grün ganz eindeutig. Alle E-Mails können und werden abgehört. Das heißt also, gelockt im Zweifelsfall und per Software oder anders wie gescannt.
Gut, das heißt also, wenn ich eine Nachricht per E-Mail verschicke, dann muss ich die zusätzlich natürlich noch verschlüsseln, denn ansonsten könnte man möglicherweise aus dem Inhalt, wenn er nicht verschlüsselt ist, herauslesen, von wem sie ist und an wem sie ist, auch wenn es anonymisiert ist.
Dann aus dem Inhalt kann man das nicht raussehen, sondern das kann man eben aus den Daten heraussehen, aus dem Header, wer mit wem kommuniziert. Die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel bezieht sich ja nicht, ausdrücklich nicht auf die Inhalte, sondern nur auf die Kommunikationsdaten, also auf
das sagen Sie. Das sagen Sie, das muss ich erst mal glauben können.
Ja, das ist aber ja egal. Wenn Sie Ihre E-Mails nicht verschlüsseln, dürfen Sie auch nicht jammern. Und wer zum Beispiel einen Account bei Gmail hat, die Amerikaner wissen ja nicht, wie man Datenschutz schreibt, dann müssen Sie akzeptieren, dass Ihnen sogar zum Inhalt Ihrer Mail die passende Werbung eingespielt wird. Also es wird dort die Mail gelesen, zwar nicht von einem Homo sapiens, aber mir reicht schon, wenn einer Software meine Inhalte kontrolliert. Und deswegen wäre ich der Meinung, jeder normale und jeder vernünftige Mensch wird ja davon ausgehen, dass er seine Steuererklärung nicht per Postkarte schickt. Und eigentlich haben die meisten Leute auch keine Webcam im Schlafzimmer. Also die haben gewisse Bereiche, die keiner sehen soll. Und das gilt für mich auch für die Post, die elektronische und die sonstige.
Wir haben nur normale und vernünftige Zuhörer zu unserer Sendung. Sagen Sie mal, wo können die Informationen herbekommen, wie man am einfachsten anonym durchs Internet surft?
Das können Sie auf unserer Webseite, auf der Linksammlung. Wir haben eine große
Seite. Die URL hätte ich gern.
Privacy Foundation, ein Wort, .de.
Prima.
Ja. Nun diskutiert man aber doch darüber, und Sie hatten gerade am letzten Wochenende auch eine Veranstaltung gehabt, wo das Wort fiel. Was wird die Regierung mit den Tor-Servern machen wollen? Wollen die die schließen oder was?
Nein, gar nicht. Im Gesetz der Vorratsdatenspeicherung steht nur, dass die auch verpflichtet sind zu loggen. Und das ist ein technisches Problem übrigens genauso, wie die normalen Provider das haben, weil nicht genau gesagt wird, was, wie und vor allen Dingen, was mit den Daten zu geschehen hat, in welchem Zeitrahmen. Das ist eine Kostenfrage. Die Logfiles eines Tor-Servers werden nach der Vorratsdatenspeicherung, falls sie durchkommen, ungefähr ein Drittel des gesamten Datenvolumens betragen. Das heißt also, wenn ich einen Provider habe wie T-Online, der die Zahl X an Datenvolumen hat, was weiß ich, 10 Terabyte, nur mal einfach durch eine Zahl genannt, dann müsste ein Drittel davon zusätzlich investieren, um immer die nötigen Logfiles für die Strafverfolger bereit zu haben.
Könnte man dem Bundesinnenminister ja per E-Mail schicken.
Ja.
Ja, genau.
Aber dieser Mann dürfte dann keinen Urlaub mehr machen. Er müsste immer vorhanden sein, müsste immer zugegen sein, wenn da jemand was wissen will.
Also die Firmen gehen ja davon aus, dass sie insgesamt Kosten von 700 Millionen Euro pro Jahr haben, obwohl sie noch gar nicht genau wissen, wie sie das überhaupt umsetzen wollen. Man muss eben dazu sagen, dass die Europäische Cybercrime Convention 2001, die die Vorratsdatenspeicherung sozusagen vorgeschlagen hat als Richtlinie, dass die wesentlich weniger verlangt, als die Deutschen jetzt im vorauseilenden Gehorsam umsetzen wollen. Mhm. Die warten noch nicht mal ab. Also es ist ja so, dass für das Internet das Ganze erst am 1. Januar 2009 in Kraft tritt, während Telefon und andere Sachen jetzt schon ab 2008 gespeichert werden müssen. Da aber ohnehin Irland dagegen klagt, es geht da um rechtliche Fragen, wer eigentlich zuständig ist, ist die auch die Frage, ob das überhaupt kommt. Und ich denke, ich habe mit vielen Juristen gesprochen und auch die auf der unserer Diskussion dabei waren, die schütteln eigentlich den Kopf und sagen, es ist nicht das, was das Bundesverfassungsgericht sympathisch findet, was
da drin ist. Okay. Wir drücken die Daumen, dass es nicht kommt. Schönen Dank für die Arbeit, die Sie sich machen, damit alle sicherer sein können. Und unseren Zuhörern sage ich, wenn ihr jetzt ein paar Tage Ruhe habt, Zeit habt, kümmert euch mal darum. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aktiv werden, denn unser Staat droht sonst abzurutschen in eine Überwachung, die wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Schönen Dank, Herr Schröder.
Ja, danke auch.
In der letzten Zeit wird es richtig Mode, Anonymisierer zu benutzen, damit man so ein bisschen seine Identität im Internet verliert. Die Frage ist, nicht jeder versteht es, was da eigentlich so abläuft, was da so passiert und wieso meine IP-Adresse, die vielleicht doch dieselbe ist wie sonst, aber trotzdem der Datenverkehr nicht mehr nachvollziehbar ist. Und es gibt ja verschiedene Systeme. Das eine nennt sich Tor und das zweite, mit dem wir heute uns beschäftigen wollen, nennt sich JAP, J-A-P, ist von der Uni Dresden initiiert. Und da sind wir verbunden mit einem Dr. Stefan Köpsel. So, war ein bisschen schwer mit dem Namen, weil mein Blatt weggeflogen ist. Guten Tag.
Guten Tag.
So, das JAP, was ist das? Was macht das? Wie hat es begonnen? Und wo soll es hin?
JAP ist ein Client für einen Anonymisierungsdienst. Wir nennen den Anonymisierungsdienst selbst Anon für Anonymität. Und es ist also ein Anonymisierungsdienst, der speziell entwickelt wurde, um Webzugriffe zu anonymisieren. Das heißt, Aktionen, die man mit dem Browser machen kann, das normale Websurfen. Und es funktioniert so, dass meine Anfragen, die normalerweise, wenn ich sie in meinem Browser halt losschicke, direkt an den Webserver, den ich kontaktiert hat, sagen wir www.bild.de oder ähnliches, geschickt werden, jetzt eben nicht mehr direkt geschickt werden, sondern über den Client, den JAP, den ich auf meinem Rechner installiert habe, gesendet werden. Dieser verschlüsselt die Daten, die übertragen werden, mehrfach und sendet sie an Server im Internet. Diese Server heißen in der Fachsprache Mix und die sammeln Daten von ganz vielen Nutzern, schlüsseln sie um und senden sie an den nächsten Mix einer Kette weiter und dies sofort, bis letztendlich der eigentliche Zielserver, sagen wir zum Beispiel der Webserver der Bildzeitung, erreicht wird. Und weil jetzt ganz viele Nutzer dieselben Mix-Server nutzen und weil diese Mix-Server eben die Daten umschlüsseln, sie durcheinander würfeln und noch andere Verfahren anwenden, ist es halt für einen Außenstehenden, der jetzt auf den Leitungen lauscht, der also die gesamten Verbindungen im Internet, sagen wir, überwacht, nicht ersichtlich, wer jetzt eigentlich was gemacht hat. Natürlich ist mein Rechner deshalb trotzdem nicht unsichtbar. Das heißt, jemand, der auf den Leitungen lauscht, sieht sehr wohl, okay, ich benutze den Anonymisierungsdienst und er sieht also auch, welche Nutzer alles den Anonymisierungsdienst benutzen und er sieht, welche Zielserver alles angesurft werden. Aber was verborgen bleibt, ist, wer hat was gemacht.
Jetzt wissen wir ja von unserem Bundesdatenschützer, dass er sagt, Anonymisierer sind nicht nur erlaubt, sondern sie sind sogar erwünscht. Es kommt aber so ein bisschen Unruhe in die Szene, denn im nächsten Jahr gibt es ein neues Gesetz oder vielleicht erst ab 2009, dass es greift in puncto Internet, dass die Vorratsdatenhaltung, dass also auch diese Betreiber dieser Mixen den Datenverkehr Vorratsdaten speichern müssen.
Genau, das kann passieren. Hier sind wir halt noch in der Analyse des Gesetzestexts. Da arbeiten wir mit den Juristen vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, also den Landesdatenschützern aus Schleswig-Holstein, zusammen. Und hier gilt es, das Gesetz genau zu analysieren. Sollte es der Fall sein, dass also die Mixbetreiber tatsächlich gezwungen sind, genau mitzuspeichern, welche Eingabedaten wurden in welche Ausgabedaten umgewandelt, dann ist klar, dass der Betrieb eines solchen Anonymisierungsdienstes in Deutschland und vielleicht sogar in ganz Europa keinen Sinn mehr macht, weil jetzt ja eben eine große Gefahr entsteht, wenn die Daten, die ich auf Vorrat gespeichert habe, in Händen unberechtigter Personen gelangen, wenn also zum Beispiel durch Hacking-Angriffe oder ähnliches eben diese Daten einfach von den Rechnern runtergeladen werden.
Wenn ich über einen Server gehe, der in einem Land steht, welches nicht diese Vorratsdatenspeicherung beigetreten ist
oder Kasachstan durchgeführt
hat, was geschieht denn dann?
Genau, also das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, also Server müssen dann außerhalb der Europäischen Union betrieben werden, weil sobald ein Server, den ich benutze, in meiner Kette von Servern, die ich durchlaufe, nicht die Daten liefert, das heißt nicht alle Server arbeiten zusammen, dann bin ich anonym. Das heißt, ein Server im Ausland, also im außereuropäischen Raum, reicht bereits, um meine Anonymität zu garantieren.
Und was müssen denn für Daten gespeichert werden und wie viele sind denn das, damit man zurückverfolgen kann oder diese Datenstrom zurückbasteln kann in den Originalen?
Okay, also man müsste jeweils speichern, welches Eingabedatenpaket zu welchem Ausgabedatenpaket gehört. Das heißt, das wird über entsprechende ID-Nummern gemacht, die also zu speichern sind. Und dann müsste man sagen, okay, das Paket mit der ID-Nummer 4000 auf der Eingabeseite wurde ausgegeben in ein Paket mit der ID-Nummer 7200. Und das müsste man halt für jedes Datenpaket, was so ein Mix durchläuft und für jeden Mix in der Kette machen. Also da kommen schon einige Gigabyte an Daten im Monat zusammen. Wir haben jetzt einen Gesamtdatendurchsatz von einigen Terabyte im Monat, aber das sind natürlich auch die Inhaltsdaten. Aber ich gehe davon aus, einige Gigabyte im Monat sind da schon zu speichern. Das ist sicherlich eine Größe, die man noch speichern kann, aber die sicherlich einiges an Aufwand verursachen wird, insbesondere wenn man es über mehrere Monate speichern muss und wenn man es sozusagen in einer Art aufbereitet speichern muss, dass natürlich die Strafverfolgungsbehörden dann sofort darauf zugreifen können. Das wird sicherlich das Hauptproblem sein, diese sofortige Auswertung dieser riesigen Datenmengen.
Ja, man hat ja auch schon gesagt, wenn das jemand privat sich zur Verfügung stellt und macht so eine Mixe, dass er da niemals Urlaub machen kann, weil er immer da sein muss, um Auskunft zu geben.
Genau, also das ist eben dieser Aspekt der ja relativ sofortigen Zugreifbarkeit der Auswertung. Und das wird sicherlich das Hauptproblem sein. Das Speichern der Daten als solches, dafür ist die Technik heute ausgelegt. Wenn Sie allein ja in den Laden gucken, was kostet eine 500 Gigabyte Festplatte, 100 Euro. Also das Speichern von Daten ist nicht das Problem, aber die Auswertung, das ist sowohl für uns als Betreiber das Problem. Und ich könnte vermuten, dass es auch dann für die Strafverfolgungsbehörden ein ernsthaftes Problem wird, wenn sie da also Hunderttausende oder Millionen von Datensätzen bekommen und da dann irgendwie nach was Sinnvollem darin suchen müssen.
Ich befürchte ja, wenn das Ganze so kommt und diese Speicherung auch kommt, dann wird es ja auch Geld kosten, Personalkosten und eben die Platten, die ich mir anschaffen muss und so weiter, dass das Ganze nicht mehr so richtig kostenlos passieren wird. Man muss dann dafür sorgen, wahrscheinlich auch, dass dann mindestens ein Server außerhalb der EU ist. Der will wahrscheinlich dann auch auf den Bahamas, wo immer er steht, auch ein bisschen Geld haben. Wird das Geld kosten, wenn ich mich anonymisieren lasse?
Also voraussichtlich schon. Also in der Tat, durch den Betrieb eines Anonymisierungsdienstes entstehen Kosten, die man entweder dadurch decken kann, dass man Vereine gründet, wie zum Beispiel den Chaos Computer Club, in dem Mitglieder durch Spenden solche Anonymisierungsservices anbieten. Es könnte natürlich auch sein, dass die öffentliche Hand sagt, okay, Anonymisierung, Datenschutz ist in der Tat ein schützenswertes Gut, also wird es öffentlich gefordert und öffentlich betrieben.
Damit der Herr Schäuble nachher wieder Geld ausgibt, um es wieder zu
ja gut, das, zurück zu... Genau, das ist in unserer Gesellschaft, man kann eigentlich sagen, zum Glück so, dass es widerstrebende Interessen gibt und vielleicht nicht immer alles auf den ersten Blick Sinn macht. Also Kosten entstehen dadurch auf alle Fälle, sodass also, um das wirklich wirtschaftlich betreiben zu können, dann auch der Nutzer... Ja, wie man so schön sagt, zur Kasse gebeten werden muss, wenn ihm denn an Datenschutz und Anonymisierung gelegen ist.
Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus, wenn ich jetzt über Anonymisierungsserver gehe? Wird das langsamer?
Also es wird langsamer.
Deutlich langsamer?
Oh ja.
Das kommt drauf an, weil es natürlich so ist, je mehr Nutzer ich habe, also wenn ich sozusagen normalerweise meine DSL-Leitung habe, dann habe ich sie ja für mich alleine. Wenn ich jetzt aber mit einigen tausend oder gar 10.000 Leuten im Prinzip über dieselben Server gehe, dann ist klar, dass ich im Prinzip die Anbindung, die diese Server haben, eben dann durch diese 1.000 oder 10.000 Leute teilen muss. Bei den Servern, die, sagen wir, privat betrieben sind, ist das natürlich noch ein viel größeres Problem, weil die vielleicht gegebenenfalls nicht die hohe Anbindung bereitstellen können, weil die natürlich extra teuer ist. Bei den Servern, die kommerziell betrieben werden, wird natürlich schon darauf geachtet, dass wirklich in gut angebundenen Rechenzentrum mit genügend Bandbreite diese Server betrieben werden, sodass ich schon generell eine Geschwindigkeitseinbuße habe, aber insbesondere Websurfen immer noch sehr gut machen kann. Vielleicht beim File-Download dann länger warten muss, aber das normale Lesen von Spiegel Online sollte ohne Beeinträchtigung funktioniert.
Also ich habe es ausprobiert, ich habe 6 Megabit, das ging also rabiat runter auf 700 Kilobit.
Ja, also man merkt schon eine Beeinträchtigung, wobei ich vermute, haben Sie eine kostenlose oder eine kostenfreie?
Kostenlose.
Ja, also kostenlose ist natürlich nochmal ganz besonders, also extra schlimm, wenn man so will, weil es natürlich auch besonders viele Leute dann benutzen und man, wie gesagt, nicht die hohe Anbindung bereitstellen kann. Generell Einbußen ja, aber wir hoffen, in dem Maße, dass immer noch sinnvoll gesurft werden kann.
Okay, wir danken für das Gespräch und wir hoffen, dass wir weiterhin anonym im Internet uns vorwärts bewegen können. Vielen Dank
nach Bitteschön.
Dresden.
Tschüss. Man sollte sich wirklich darüber Gedanken machen, ob es nicht mal sinnvoll wäre, zu probieren, wie das mit Tor oder anderen Anonymisierern geht. Denn wir werden immer stärker überwacht, immer stärker kontrolliert und wir gehen auch nicht nackt auf die Straße und schreiben auch nie unsere Texte, die kein anderer lesen soll, auf eine Postkarte und hängen sie dann in den Hausflur, sondern auch da haben wir so einen gewissen Privatsphäre nötig.
Es wird immer wichtiger, du sagst es ja auch, dass wir unsere Spuren vielleicht verwischen, wenn wir nicht wollen, dass wir überall gesehen werden.
Und nicht, weil wir Böses getan haben.
Nein,
hätten.
Nicht, weil wir Böses, aber das muss ja nicht unbedingt so ein Persönlichkeitsprofil überall entstehen, was man irgendwo mal gemacht hat. Vielleicht ärgert man sich ja in ein paar Jahren darüber, dass man das gesehen hat, dass man das und das und das und das gemacht hat. Und Deshalb kann man nur empfehlen, solange es noch geht, Anonymisierer zu benutzen und sich zumindest schon mal die Technik anzuschauen.
Das ist ich eine empfehle ganz wichtige das auch. Sache.
Okay. So, und damit geht jetzt der Daumen nach oben. Das heißt, das Ende der Sendung ist angekommen. Ein frohes neues Jahr nochmal rückwirkend für alle, die uns hören. Und dann Ebib und zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi.
Ja, und kein Bit übrig behalten für die Ebib. Zeit.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.